Mama macht Business, der Podcast rund um Zeitmanagement und Alltagsorganisation für selbstständige Mütter und natürlich auch Väter. Herzlich willkommen zu dieser 84. Episode von Mama macht Business. Hier kommt jemand, der Leder rettet und eine Community baut. Nadine Dück, die Taschenlady. Sie kauft kiloweise Secondhand-Taschen, bereitet sie in Handarbeit auf, transparent, nachhaltig, wunderschön und verkauft sie über ihren Shop und Live-Shoppings auf Instagram, TikTok und Facebook. Dreimal pro Woche live, samstags um 4.30 Uhr gehen neue Stücke online. Ja, ihre Kundinnen stellen sich den Wecker. Nadine kommt aus dem Vertrieb, ist seit 2022 selbstständig, 2023 Mama geworden und hat ihr Business konsequent um Kita-Zeiten und Abend-Lives gebaut. Outsourcing, wo es smart ist, Feinarbeit, wo Qualität entscheidet. Wir sprechen darüber, wie man in einer Nische skaliert, Preise kalkuliert und echte Qualität erkennt, statt Fast Fashion hinterherzulaufen. Warum Zeit der Endgegner ist und wie Vereinbarkeit trotzdem funktioniert. Plus konkrete Pflegetipps für Leder, ein Blick hinter ihr Live-Shopping-System und die Frage, was gehört ins Sortiment und was nicht. Wenn du Secondhand liebst, unternehmerisch denkst oder einfach Struktur in ein wachsendes Business bringen willst, bleib dran. Hier ist Nadine Dück. Herzlich willkommen, liebe Nadine. Ich freue mich, dass du, die Taschenlady, es heute hier in meinen Podcast geschafft hast.
Ja, vielen, vielen Dank, liebe Lisa. Ich freue mich auch total. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Es ist total schön, hier zu sein und ein bisschen mit dir zu sprechen und ein bisschen über mein Business zu sprechen, meine Herzensangelegenheit, was ich schon so lange mache und halt einfach, ja, ich liebe es einfach.
Ja, und das sieht man direkt bei dir im Hintergrund, sehen wir hier ja, schon, nicht? Die guten Taschen. Das heißt, heute lohnt es sich noch mal mehr, direkt die Kamera einzuschalten beziehungsweise zu schauen bei YouTube, denn ihr seht jetzt gleich die Schmuckstücke, die bei Nadine so unterwegs sind. Sag doch mal zum Einstieg, wie viele Taschen hast du denn bei dir so in deinen Räumlichkeiten?
Oh, fast 800.
Oh.
Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, denn ja, das ist wirklich Wahnsinn. Also es ist auch echt viel. Und aber ich habe hier auch bestimmt noch mal, ich muss gerade überlegen, 300 Taschen, die ich noch aufbereiten muss. Mhm. Also man kommt schon über 1000. Mhm. Und ja, es ist schon einiges. Also mich nennt man deswegen auch nicht ohne Grund die Taschenlady. Und ja. Es ist einfach total toll. Also die Taschen hier. Und wie Wahnsinn. Man sieht, hier oben ist sogar eine aufbereitet worden vor kurzem. Und
Ja, nimm uns mal in dieses Business mit. Was macht denn so eine Taschenlady? Also was ist dein Business?
Mein Business ist, Secondhand-Handtaschen wieder aufzubereiten, die halt eventuell weggeworfen wurden. Also ich bekomme halt Taschen, ich bin halt auch offen und ehrlich, woher ich die bekomme. Ich bekomme die von Secondhand-Shops, das habe ich so ein bisschen in der Corona-Zeit verhandelt, weil es war ja auch alles zu und die hatten natürlich auch Ware. Und dann habe ich gesagt, ja, ich brauche wohl Taschen. Die haben dann tatsächlich für mich viele Taschen zur Seite gelegt und ich hole die dann halt nach Bedarf ab, wenn die dann wieder so für mich Taschen haben. Es sind tatsächlich Taschen in Säcken. Ihr müsst euch das vorstellen, dass ich kiloweise Taschen kaufe, aber auch von Großhändlern. Aber da bekomme ich alles. Da sind Taschen drin, die kaputt sind, die wirklich ganz schlimm aussehen. Teilweise, also ich versuche eigentlich alle Taschen zu retten, aber teilweise ist es manchmal Taschen, die kann man nicht mehr retten, wo wirklich Risse drin sind, sonstiges, da versuche ich halt einen Zipper rauszunehmen oder irgendwie was anderes, wenn es halt auch eine Markentasche ist, sonst versuche ich wirklich Leder kann man sehr gut aufbereiten und genau, bei mir geht es dann halt so rum, hauptsächlich um Aufbereitung, dass ich die Tasche wieder eigentlich so aufbereite, dass sie fast neu ist, also von innen, manchmal sind da riesengroße Flecke drin, die reinige ich dann komplett. Man hat auch Bonbons drin, die muss man dann halt auch entfernen und sauber machen. Es ist so, manchmal hat man auch so Vintage-Taschen, da ist zum Beispiel ein richtig schöner Vintage-Spiegel drin. Oder ich hatte mal so ein vierblättriges Kleeblatt drin, was so eingeschweißt war. Das ist ganz süß wohl. Man muss halt nicht fies drum sein, sag ich mal. Es ist, gehört dazu. Genau, aber das Schönste ist eigentlich, wenn man so eine alte Tasche hat und die komplett wieder neu einfärbt, was das für ein Unterschied ist. Es ist wirklich Wahnsinn, was man mit so einer Aufbereitung, mit ein bisschen Farbe und Pflege wirklich machen kann. Es ist wirklich total schön. Ja, das ist so ein Step von mir. dann verkaufe ich die natürlich dann auch online. Das heißt, die werden fotografiert, die werden aufgeschrieben. Der Zustand wird komplett beschrieben, wie die Tasche dann auch wirklich ist, wenn dann Abrieb ist oder Sonstiges. Es kann ja immer was sein. Das wird dann komplett beschrieben. Das habe ich aber ausgesourced. Genau, dann ist halt auch Content-Erstellung, was natürlich auch viel in Zeit beansprucht. Das weiß man ja, wie lange dauert ein Video drehen, das Besprechen, Schneiden. Das kommt auch hinzu. Und dann meine Leidenschaft ist seit einem Jahr Live-Shopping. Das mache ich auch dreimal die Woche an festen Tagen.
Ja, ich habe da schon mal reingeschaut. Ja, das ist ein sehr cooles Programm quasi. Ja. Wie so, ja, so früher hat man so Fernsehshopping gehabt, heute hat man halt Instagram-Live-Shopping oder du bist auch auf allen möglichen Kanälen damit.
Ja, ne? Auf allen. Also es geht tatsächlich immer auf drei Kanälen live, auf Facebook, Insta und TikTok. YouTube habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Das kommt dann wahrscheinlich jetzt auch. Da müsste ich nur noch ein viertes Handy haben oder man kann es halt übers, ich muss mal gucken, ich muss mich ja reinfuchsen, aber da bist du ja die beste Expertin. Ansprechpartnerin, Expertin, genau. ja, aber es ist wirklich
das solltest du machen,
toll.
Das stimmt. YouTube ist, glaube ich, auch sehr gut dafür geeignet. Ja. Jetzt erzähl mal, so, du hast jetzt schon gesagt, du hast das outgesourced. Okay, wie triffst du denn so die Entscheidung, so unternehmerisch gesehen, was du outsourced und wo hast du jetzt in den letzten Monaten oder auch in den Jahren jetzt, die du dabei bist, entschieden, wo musst du outsourcen, was machst du selbst, wie gehst du daran?
Ja, also es ist tatsächlich, man hat ja als Mutter, finde ich immer, ist die Zeit der Endgegner. Man hat ja nie so viel Zeit. Das ist ja, die Kleine geht zum Glück zur Kita, es ist jetzt eine Ganztageskita, dann habe ich natürlich Zeit bis 2:30. Am Anfang dachte ich so, oh Gott, ist echt eine lange Zeit. Aber ich brauche die Zeit tatsächlich zum Arbeiten. Und die nutze ich auch voll. Das ist tatsächlich manchmal wie Akkordarbeit, weil man halt so viele Sachen auf der To-Do-Liste hat. Und irgendwann war es dann halt so auch, wo ich dann schwanger wurde und ich habe es dann noch tatsächlich zum Glück alles zu Hause machen können und die Kleine war dann auch viel am Schlafen, aber dann habe ich irgendwann gemerkt, ich kann keine Bilder machen. Das nimmt zu viel Zeit in Anspruch, auch noch das aufzuschreiben. Da sitzt man in der Woche so vielleicht für 40, 50 Taschen so mal 5 Stunden dran. Und das ist halt Zeit, die einem fehlt. Es kann natürlich auch mal länger sein, wenn man mehrere Taschen macht, je nachdem. Und da habe ich tatsächlich dann jemanden gefunden, das ist auch eine Mutter, die hat das dann bei mir gemacht in meinem Büro und die hat aber jetzt auch ein Kind bekommen und jetzt habe ich aber einen Fotografen, der hat auch Kinder und macht das von zu Hause, weil ich habe gesagt, ganz im Ernst, du brauchst gar nicht zu mir kommen, du kannst das locker von zu Hause machen. Wenn du eine weiße Wand hast, und wir machen das mit Handy, mit einem guten Handy, die Kameras sind ja schon super. Und im Endeffekt wird nachher eh das Bild bearbeitet, der Hintergrund wird weggemacht und er schreibt alles genau eingestellt. Mhm. Er macht eine Excel-Liste, da schreibt er die ganzen Eckdaten rein, sodass ich nur noch die Preise machen muss, lade das Ganze hoch mit einer Excel-Datei in mein Warenwirtschaftssystem und packt dann die Bilder dahinter. Das muss auch nochmal automatisiert werden, das kann man auch, dass es dann über Nacht die Bilder einfach hinzugefügt werden. Da sind wir jetzt auch dran, dass das auch wegkommt. So Stück für Stück versucht man halt so ein bisschen mehr zu automatisieren und dass gewisse Sachen halt auch, ja, die man nicht machen muss. Es gibt halt so viele Sachen und viele wichtigere Sachen, wie jetzt, dass man selber Fotos macht.
Aber wie entscheidest du denn das? Woran erkennst du denn, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, da outzusourcen?
Weil es einfach zu viel wird. Also es ist halt viel mit den Live-Shoppings. Das nimmt ja auch sehr viel Zeit in Anspruch. Dann halt die Aufbereitung, die kann ich schlecht abgeben. Ich kann natürlich jemandem das zeigen, aber es ist halt so mein Ding eher. Das macht mich ja auch aus und dafür steht ja auch die Taschenlady. Und natürlich der Content, das sind so Sachen, E-Mails beantworten, halt für die Kunden da sein. Das sind eher die wichtigen Sachen, die dann halt mein Part sind. Und ich finde so alles andere, wie jetzt auch verpacken oder Fotos machen, das brauche ich nicht machen, weil das kann tatsächlich jemand anderes machen. Und das war dann tatsächlich die Entscheidung, okay, was kann ich wegpacken oder abgeben und was halt nicht. Und ich bin tatsächlich jetzt am Suchen nach jemandem, der auch mich unterstützt, noch ein bisschen vielleicht bei den Live-Shoppings, weil das wird halt so viel, wenn da 3 Handys sind. Man kann gar nicht alles gleichzeitig lesen und beantworten. Das ist irgendwann sehr viel. Und bevor da jemand vielleicht rausgeht oder nicht so das toll findet oder es muss zu lange auf eine Antwort warten, habe ich mir überlegt, dann halt jemanden mit reinzuholen und der auch dann halt die Bestellung verpackt. Weil das sind auch so Sachen, das muss ich auch nicht machen.
Okay, aber du organisierst das sozusagen, weil du hast jetzt auch gesagt, er kann es auch zu Hause machen. Wie läuft denn das dann? Holt er sich dann einen Sack aufbereiteter Taschen ab oder wie?
Genau, quasi so eine Kiste, das sind Plastikboxen, die richtig, da passen so zwischen 30 und 40, je nachdem, welche Größe die haben, Taschen rein, die sind hier bei mir aufbereitet und wir machen das eigentlich so, alle 14 Tage tauschen wir. Er kriegt von mir 2 Kisten aufbereitete Taschen und ich kriege 2 von ihm wieder, die fotografiert sind. Und ich stelle mal eine Kiste in der Woche. Also bei mir ist immer jeden Samstag gehen die Taschen dann online. Immer eine Kiste, 30 bis 40 Taschen. Die gehen dann samstags immer online. Die Mädels wissen das auch mittlerweile und stehen auch teilweise um 3:30 in der Nacht auf und kaufen dann.
Mhm. Ja, cool. Und sag mal, du hast, glaube ich, auch erzählt, im Januar hast du auch neue Räumlichkeiten, glaube ich, dir besorgt.
Ja,
also
genau.
Du bist jetzt nicht mehr zu Hause unter deinem Dach, sondern du bist so ein bisschen und wie... Hast du dir da was in der Nähe gesucht, damit es praktisch handelbar ist oder wie hast du das ausgesucht?
Ja, genau. Also ich habe ja alles zu Hause gemacht. Das war tatsächlich in 3 Ebenen. Also ich habe einen riesen Hauswirtschaftsraum, der war voll mit Taschen, aber irgendwann war halt auch voll ist voll. Man hat dann keinen Platz mehr. Den Dachboden, das ist mein Büro, den hatten wir komplett ausgebaut, auch mit einem separaten Eingang. Der war dann irgendwann auch voll und ich habe da auch noch am Anfang die Live-Shoppings gemacht und das war halt, wenn jemand eine Tasche sehen möchte, die aber unten war im Hauswirtschaftsraum, dann konnte ich schlecht 10 Minuten nach unten laufen und die Tasche suchen. Also da, und dann habe ich irgendwann gesagt, so, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, das geht so nicht mehr für mich. Für mich ist das auch Stress, weil wenn man zu Hause ist und dann noch immer die Arbeit sieht, dann ist es halt, man kommt nicht mehr runter. Und der Zeitpunkt ist dann auch gekommen, dass ich sagen konnte oder für mich gesagt habe, ich brauche jetzt neue Räumlichkeiten. Habe überall geguckt, weil ich möchte auch ungern weit wegfahren, also so 20 Minuten, weil wir haben hier alles in der Nähe. Die Post ist um die Ecke, die Kita ist mit dem Fahrrad 8 Minuten entfernt. Das ist so alles, ich wohne hier 4 Minuten entfernt. Das ist wirklich ein Goldgriff gewesen. Also es war auch nur durch Vitamin B und tatsächlich war das ein reiner Zufall, dass wir mal kurz drüber gesprochen haben. Und das hat super gut funktioniert. Das ist super groß hier. Ich kann mich entfalten, wie ich will, auch wenn es mehr wird, was natürlich mein Ziel ist. Und auch Mitarbeiter kommen, die vor Ort vielleicht arbeiten, hat man hier genug Platz.
Jetzt müssen wir mal über die Taschen reden, weil bei Taschen, da gibt es natürlich... Bei den Preisen, also kennt man ja schon von den eigenen, wenn man selber eine Tasche sich holt, es gibt natürlich von billig bis teuer alles Mögliche. Jetzt ist ja die Frage, wie wird denn daraus ein Business, was sich auch tragen kann? Weil ich meine, mit den H&M-Taschen wirst du jetzt nicht reich werden.
Das ist nur so ein Giveaway, sag ich mal, weil wenn die nehme ich auch nur, wenn die wirklich fast neuwertig sind. Weil sonst ist ja auch PU, ist ja kein Leder, dann kann man die auch gar nicht aufbereiten. Und wenn sie dann neu aussehen, okay, die kosten dann auch vielleicht nur einen Zehner bei mir, weil da kann man wirklich nicht reich mit werden. Da hast du vollkommen recht. Bei mir ist tatsächlich mein Hauptpunkt sind Ledertaschen, Vintage-Taschen und natürlich dann Markentaschen. Aber ich mache für alle. Also es ist keine Sparte, wo ich sage, ich nehme nur Designerstücke von Gucci bis Prada. Das habe ich ganz, ganz selten. Das ist wirklich dann mal was Besonderes, aber das habe ich wirklich ganz selten. Ich habe eher so Unikate an Ledertaschen, an mal Liebeskind, Michael Kors oder Abro, Picard. Das sind so die gängigen, dass ich so immer wieder bekomme. Aber ganz viel Leder. Also es ist wirklich, und die liebe ich auch. Also ich bestehe ja selber auf Vintage-Taschen, die halt so richtig schöne Unikate sind. Die kann man wunderschön aufbereiten und das sind halt wirklich Einzelstücke dabei.
Okay, und das heißt, die Leute haben die aber entsorgt.
Ja, viele entsorgen die, also jetzt mittlerweile tatsächlich, weil ich auch mal einen Taschenmangel hatte, weil es am Markt halt durch diese Billig-Fast-Fashion ist es natürlich oft so, dass ich dann halt auch mal Primark-Ware da drin habe. Das kann man nicht verkaufen. Das ist einfach nicht das, wofür ich dann auch stehe und das bringt auch nichts. Ja, und dann hatte ich halt einen Mangel an vernünftigen Taschen und ich mache das jetzt tatsächlich auch so, dass ich Taschen von privat auch ankaufe. Manchmal einigt man sich mit dem Preis, manchmal nicht, weil das ist ja auch eine Kalkulation, die muss ja für beide Seiten vernünftig sein. Oft ist es auch so, dass die Mädels von mir einfach einen Gutschein aus dem Shop haben wollen, weil das vielleicht auch Kunden von mir sind. Oder ganz oft schon Frauen, die natürlich jetzt so sich verkleinern wollen, entweder eine kleinere Wohnung oder manchmal ist es auch leider so, dass Frauen dann im Altenheim kommen und halt super viele Taschen haben, aber die nicht wegschmeißen möchten und mich dann irgendwo gehört, gesehen haben. Das habe ich auch schon ganz oft gehabt. Teilweise schicken sie mir auch Spenden. Das ist auch schon ganz, ganz oft gewesen, wo die sagten, boah, du hast so ein tolles Business. Ich folge dir schon lange und ich finde das toll und darf ich dir was schicken? Es ist aber tatsächlich so, es lohnt sich tatsächlich nur für die Ledertaschen und Taschen, die dann halt, ich sag mal, 30 Euro aufwärts. Alles darunter ist für mich ein Giveaway für die Kunden, aber nicht lohnenswert für mich. Aber es gehört dann halt auch dazu. Weil manchmal ist es so, dass es ist selten, dass jemand nur eine Tasche bestellt, sondern meistens immer zwei oder mehr.
Aha,
und ja. Dann ist natürlich eine Tasche, wo sie denkt, okay, die sieht toll aus, die nehme ich für 10 Euro einfach mal mit.
Mhm.
Und der Rest kostet vielleicht 30, 40 Euro. Also dann ist natürlich der Warenwert vom Warenkorb halt höher auch.
Okay.
Muss man einfach so sagen.
Ja.
Das ist so halt so ein Giveaway.
Ja. Und wie ist das bei dir, wenn du jetzt so einen Sack hast so und dann oder vielleicht auch etwas bekommen hast von Frauen, die es dir schicken und so weiter,
ja.
Dann guckst du ja wahrscheinlich mit deinem Superscanner-Blick da drüber und siehst schon quasi die Preise da direkt dran oder wie lange kostet dich das dann, dass du da überhaupt eine Einschätzung abgeben kannst? Lohnt sich das jetzt? Gibt es da Kriterien, die du dir zurechtgelegt hast?
Ja. Also das ist tatsächlich so, am Anfang kann ich mich noch daran erinnern, dass ich mich wirklich schwer getan habe, ob es nur original ist oder nicht. Und jetzt teilweise, sehe die Tasche an und weiß, alles klar, die Haptik, man fühlt das, ist es hochwertig oder nicht? Ist es wirklich? Das ist aus der Erfahrung so. Natürlich kennt man nicht alle Marken, auch heute noch nicht. Da muss ich schon mal ein bisschen googeln, welche Marke ist das denn? Ich, wenn ich mir unsicher bin und wenn ich das nicht genauso weiß, dann schaue ich und ich google sehr viel. Ich recherchiere natürlich, weil ich natürlich auch immer den Neupreis circa eingebe, damit die Kunden sehen, alles klar, die Tasche kostet ungefähr 300 Euro neu, bekomme sie aber jetzt für 75 Euro aufbereitet. Ist natürlich auch schöner, also ich stelle mir immer vor, ich bin die Kundin und würde das natürlich auch schön finden, wenn man dann halt weiß, alles klar, das ist der vorher Neupreis, das spare ich und die Tasche ist auch noch aufbereitet.
Ja, und das ist ja mittlerweile, also wir sind ja alle, glaube ich, angekommen an dem Punkt, wo man irgendwie sagt, zu viel ist ja irgendwie auch Quatsch und warum kann man nicht Sachen einfach, wenn sie noch toll sind und sie sind aufbereitet, ja, auch bei Klamotten und so. Das ist ja eigentlich eine super Sache, wenn man da gebraucht sozusagen kaufen kann.
Ja.
Also insofern es triffst du ja mit deinem Business genau in die richtige Zeit, wo eben Leute auch, glaube ich, sehr offen dafür sind, auch gebraucht zu kaufen. Und aber ich finde das wirklich super spannend. Wie ziehst du denn so für dich die Grenze zwischen Arbeiten und Privatleben? Du hast ja gesagt, du hast die Räumlichkeiten, aber gut, so Kunden-E-Mails kann man ja auch schnell von der Couch beantworten. Wie teilst du dich da so auf?
Tatsächlich. Also ich versuche wirklich, also mein Tag beginnt meistens zwischen 8 und 8:30, je nachdem, ob mein Partner die Kleine zu Kita bringt, dann bin ich schon um 8 hier. Wenn ich sie zu Kita bringe, wir teilen uns das alles auf, dann bin ich erst gegen 8:30 hier. Dann arbeite ich meistens immer bis 2:30, dass ich dann die Kleine auch abhole und da arbeite ich auch eigentlich durch. Ich mache auch keine Pause, weil ich mache dann auch manchmal Live-Shoppings noch vormittags und so und beantworte eigentlich alles. Also das ist so mein fester Zeitplan. Nachmittags ist dann eigentlich nur Familienzeit. Ich bin natürlich erreichbar, aber halt nicht ständig. Wenn mal so eine Minute ist, wo ich sehe, die Kleine spielt mal gerade alleine oder spielt gerade mit einer Spielfreundin oder so, dass ich dann ich versuche, das Handy nicht ganz so oft vor ihr zu zeigen, was manchmal schwierig ist, wenn man halt berufstätig ist und mit dem Handy halt arbeitet.
Ja, klar.
Dann ist es schwierig und sie weiß schon mit 2,5, wie man mit dem Handy umgeht. Ja, das ist natürlich, aber darf natürlich kein Fernseher gucken. Also das ist auch so verkehrte Welt ein bisschen, aber es geht halt nicht immer, was mir wohl ein bisschen wehtut, aber manchmal, wie gesagt, geht es nicht anders. Dann versuche ich schon mal ein bisschen was zu antworten. Gerade ich bekomme halt sehr viel bei TikTok, Insta und Facebook an, Kommentaren, Fragen oder auch, darf ich dir Taschen schicken, da muss ich das weiterleiten. Und man versucht ja heutzutage auch schnell zu antworten. Aber eigentlich versuche ich das vormittags zu machen, außer es ist wirklich was Dringendes. Abends auf der Couch kann das wohl mal sein, dass ich ein Video schneide und am anderen Tag ein Voice-Over drüber mache oder halt nochmal eben reingucke, das gerade poste. Klar, das ist dann ab und zu dann noch. Und Dienstags und Donnerstags bin ich ja sowieso abends am Arbeiten, weil ich ja die Live-Shoppings da mache. Dann bin ich meistens so um 6:30 aus dem Haus.
Also das klingt ja auch nach einem wahnsinnig vielseitigen Business, ja? Du musst ja alles Mögliche machen und so. Wie schaffst du es denn da jetzt nicht wahnsinnig zu werden? Also, dass man das Gefühl hat, man rennt eigentlich allem nur hinterher. Also, wie strukturierst du dich da rein? Gehst du da wirklich nach einem festen Blockplan oder machst du das schon so ein bisschen nach, was hast du jetzt gerade, wonach hast du eigentlich gerade, wonach steht dir gerade der Sinn? Also wie entscheidest du da, was mache ich jetzt zuerst, die Prioritäten und so weiter?
Ja, also ich habe schon so gewisse Prioritäten und so einen gewissen Plan, aber manchmal ist auch ein bisschen Chaos bei mir, obwohl ich eigentlich komplett die Strukturierte bin oder immer war. Es ist immer so, montags packe ich immer morgens, also ich gehe dann auch wieder live, aber meistens auf TikTok, dann verpacke ich die ganzen Bestellungen vom Wochenende. Ich bin ja sonntags noch live, dann habe ich früher, habe ich es danach noch gepackt, aber ich habe gemerkt, auf den Sonntag 2 Stunden live gehen, dann nochmal 1,5 Stunden verpacken. Dann ist ja Sonntag auch weg. Da habe ich gesagt, nee, ich mache das jetzt komplett aus Montag. Das ist auch gut so. Dann kann man live gehen, dann kann man noch viele Fragen beantworten gleichzeitig, dann E-Mails beantworten. Wenn ich dann noch schaffe, ein Live bzw. ein Video zu schneiden und zu drehen, aber sonst ist halt wirklich vorbereiten auf den Dienstag. Dienstag und Donnerstag schneide ich dann auch immer Videos. Und das Erste, was bei mir halt immer ist, ist die Pakete zu verpacken, die Bestellung. Das ist immer jeden Tag, dass ich auch jeden Tag die zur Post bringe, weil bei mir ist es tatsächlich so, dass die Mädels das gewohnt sind, dass es fast wie Express ist. Also die bestellen heute, morgen haben die es fast schon zu Hause. Und da sind die wirklich sehr zufrieden. Ich finde das auch super. In seltenen Fällen ist es wirklich, dass es 2-3 Tage dauert. Aber das ist so halt, dass ich versuche, erstmal die Bestellungen zu bearbeiten und dann kommt halt alles andere.
Das heißt also, dieses schnelle Versenden und so, das ist für dich auch sehr wichtig, so um einfach einen guten Eindruck oder so ein gutes Erlebnis auch bei dir zu haben.
Ja, genau. Das ist auch schön für die Kunden. Das höre ich auch immer wieder halt. Und ich verpacke das dann halt auch immer. Ich habe extra so Paketpapier genommen, damit die Taschen, also ich finde das immer halt schön, wenn man ein Paket bekommt, egal woher, wenn es halt schön verpackt ist. Und das ist bei den Secondhand, ist nur weil es Secondhand ist, muss es ja nicht irgendwie im Karton geschmissen werden, sag ich mal, und verschickt werden. Also ich mache wirklich, verpacke die dann auch schön mit einer schönen vielen Dankkarte und manchmal so Giveaways rein. Genau, das sind so Sachen, die sich auch widerspiegeln, dass die Kunden sagen, das ist halt wirklich schön. Das ist mit Liebe.
Ja.
Und genau, und so versuche ich dann strukturiert und Donnerstag und Freitags zurückzukommen auf deine Frage. Ich bin ein bisschen ausschweifend. Ist dann tatsächlich der Content-Tag, dass ich dann wirklich versuche, Content zu produzieren, zu schneiden, sodass ich das übers Wochenende und den Montag eigentlich noch so mitnehmen kann, aber auch Preise von den Taschen zu machen, Bilder zu bearbeiten. Und freitags müssen die auf jeden Fall in meinem System sein und auf aktiv gesetzt werden, weil freitags Nacht werden die automatisch im Warenwirtschaftssystem zu Shopify, ich arbeite mit Shopify zusammen, hochgeladen, sodass die samstags um 3:30 morgens dann online sind. Weil das ist so, das wissen die Kunden auch, immer samstags sind die Taschen online.
Aha, das heißt, es gibt auch manchmal so einen Run, wenn eine bestimmte Tasche oder irgendwas besonders Gutes dabei ist, dann sind die Leute 3:30 wach, ja?
Ja.
Aha.
Oh ja.
Mein Gott.
Oh ja. Und donnerstags im Live, das ist immer jetzt so mein, ja, sie nennen es, ich fütter die Leute an. Mhm. Ich zeige erst mal Taschen und ganz zum Ende des Lives zeige ich dann halt die Taschen, die dann Samstag online gehen.
Mhm.
Und dann, ich habe dann keine Preise, ich sage dann nur, diese kommen dann halt online und schaut euch die an. Und die sagen dann, ah ja, ja, ja. Und teilweise ist es, finde ich das manchmal ganz süß, dann bestellt eine um 3:30, dann die andere auch und dann kriege ich eine Nachricht, die ist schon wieder weg, die Tasche. Es sind halt nur Einzelstücke, ja. Mhm. Also tatsächlich wirklich, also ich kann sehen, um 4:30 Uhr sind die online, um 4:33 Uhr habe ich schon die erste Bestellung. Es ist super oft.
So lustig.
Und ich habe schon gefragt, soll ich die Taschen vielleicht später reinstellen? Dann sagten die, nein, nein, super Zeit.
Super Zeit.
Ja,
das ist für die Leute, die nicht schlafen können und nachts online shoppen.
Ja.
Ich kenne das noch aus der Schwangerschaft. Da kann man ja manchmal dann nicht mehr so gut schlafen gegen Ende. Das war bei mir total krass. Und dann immer so gegen 4 Uhr wach. Dann habe ich immer eine Stunde lang im Internet rumgesurft. Und dann, da hätte man auch Zeit, bei dir einzukaufen.
Ja. Ja, definitiv, definitiv.
Mhm.
Ja.
Sehr witzig.
Das ist so.
Das ist ja, aber bei dir kommt eben ganz klar jetzt auch raus, du kennst halt wirklich deine Zielgruppe. Also das ist ja eigentlich bei jedem Business super entscheidend, dass du einfach weißt, wer ist deine Wunschkundin, für wen machst du das eigentlich? Und das merkt man bei dir so klar, dass du einfach weißt, für wen du das tust und was du dir für eine Experience vorstellst da drum. Und das ist ja sehr cool, dass du das so klar hast und das hier so teilen kannst, weil ich glaube, das fehlt vielen in ihrem Business.
Ja, das hat mir auch jahrelang gefehlt. Dann schwankte ich auch schon so. Es ist eher die junge Generation, die Mittelgeneration, so wie ich jetzt, sag ich mal, oder halt die ältere. Also bei mir ist es tatsächlich eher ab 35, manchmal auch eher so 45 bis 55, würde ich sagen. So die Generation, die kaufen halt bei mir ganz oft, weil das dann halt auch die Taschen sind, also nicht viele Jüngere stehen ja auf Vintage-Taschen, die ältere Generation dann schon und die ist ja dann auch eher nachhaltig, also das ist, manchmal ist es aber auch komplett anders, dass ich dann wieder neue habe, aber es ist tatsächlich die Kundin, die kenne ich und es sind alles immer Stammkunden und eigentlich haben die so viele Taschen schon von mir, da dürfte eigentlich keine mehr reinpassen, aber trotzdem.
Ja, aber vielleicht geben die dann auch weiter an ihre ganzen...
Das hab ich auch schon gehört, genau, dass sie bestellen für ihre Mutter oder für ihre Schwester oder als Geschenk.
Ja. Super, aber spannend, dass dann so ein Kanal wie TikTok für dich so gut läuft, weil das ist ja eher so die jüngere Generation, die da noch rumfliegt, aber da wird das wieder mal aufgebrochen, dieses Vorurteil.
Ja, also definitiv, ich hätte das auch nicht gedacht, früher war es ja eher, also es ist ja auch noch so, Facebook ist ja dann so Ü55, 60, dann kam so Instagram so ab 35 bis 50, aber da tingeln sich ja auch jetzt schon die ältere Generation, die sind ja auch schon ein bisschen von Facebook weg und gehen jetzt auf Insta und die Jüngeren sind auf TikTok. Das hatte ich auch mal gedacht, dachte ich, TikTok ist eigentlich gar nicht so meine Zielgruppe. Und tatsächlich sind da jetzt auch Ältere, wegen den Live-Shopping, weil TikTok das ja eher ausspielt und besser ausspielt wie Insta. Das ist ja halt noch Instas Problem. Bei Insta sind es wirklich die Leute, die mir folgen und es wird weniger ausgespielt an den Leuten, die mir nicht folgen. Bei TikTok ist der Algorithmus so toll, dass es einfach gestreut wird. Jeder, der so ein bisschen da in der Richtung Interesse hat.
Also mich würde wirklich mal interessieren, wie das für dich auf YouTube läuft.
Ja, ich habe gesehen, da muss man 50 Follower haben. Die habe ich noch nicht. Das muss ich unbedingt jetzt mal zusehen, dass ich die haben muss.
Okay.
Weil ich habe das mal angefangen zu posten und dann gemerkt, da kam noch nicht so, aber wahrscheinlich habe ich es nicht mit Herzblut gemacht. Und es ist halt immer einfacher, wenn man das irgendwie mit den anderen koppeln kann. Es ist ja immer so, YouTube ist ja wieder was anderes, ist ja ein anderer Kanal, der will ja auch was anderes haben, wie jetzt Insta oder Facebook.
Genau, aber diese Livestreams kannst du da ja genauso machen und du könntest ja von den anderen Kanälen die mal fragen, die einen YouTube-Account haben, ob sie dir nicht ein Abo schenken können, weil in Zukunft kommt dann da auch ein Live-Shopping.
Stimmt.
So könnte man mal mit den Leuten so die Masse nutzen, die schon da ist.
Das ist eine gute Idee, Genau. Das ist eine richtig gute Idee.
Ja, also da gucke ich dann auch mal rein, da bin ich wirklich mal gespannt, weil ich könnte mir wirklich vorstellen, das kann für dich sehr gut funktionieren, weil das ja auch sehr zugänglich für jedermann ist und für jede Frau. Und insofern, und YouTube spielt eben Livestreams auch sehr gern aus. Das ist auch sehr gern gesehen da. Deshalb, ja, cool. Und sag mal, wie hat sich denn das jetzt für dich persönlich verändert? Du hattest das Business ja schon, dann bist du Mama geworden. Und du bist vor allen Dingen schon all in gegangen, nicht? Also du hast es erstmal eine Weile ja nebenberuflich gestartet. Und dann bist du all in und dann bist du schwanger geworden. Oder so grob, ne? Ja, und wie war das dann auf einmal? Also, weil dann musstest du ja sicherlich auch wieder umdenken. Oder wie bist du dann vorgegangen, um das Business so, um das Thema Familie auch rumzustricken?
Das war schwierig. Das war gar nicht am Anfang so einfach. Also, das Problem ist ja auch man muss ja ein bisschen Cash oder ich sag mal ein Budget haben für die Firma und für privat. Also man muss so ein bisschen was an die Seite legen, weil wenn man schwanger ist, dann kriegt man ja noch ein bisschen was, wenn man vorher gearbeitet hat in Elternzeit, ist es aber wieder was anderes als Selbstständige.
Ja.
Da ist es wirklich hart. Da habe ich wirklich nur das Minimum bekommen und ich war gezwungen auch zu arbeiten. Das ging halt einfach nicht anders. Auch die Live-Shoppings dann quasi so ein bisschen mit anzufangen. Und meistens kommt ja aus der Not das Beste raus, wenn man einfach denkt, oh Gott, was mache ich jetzt? Entweder gebe ich auf oder ich gebe nicht auf und irgendwie kommt dann was. Also ich habe mich früher immer gescheut, vor die Kamera zu gehen. Immer. Ich habe gesagt, boah, ich will nicht. Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dann habe ich dann viel mit Videos gemacht und irgendwann habe ich gesagt, nee, ich muss das jetzt machen. Für mich. weil ich liebe diesen Beruf, es ist meine Leidenschaft und der Umsatz muss ja halt auch ein bisschen mehr werden davon, dass ich davon leben kann, dass ich das ganze Jahr auch weitermachen kann. Und so kam das dann halt mit den Live-Shoppings und das wurde wirklich gut angenommen und immer besser und immer besser. Und dann mit der Schwangerschaft ist es tatsächlich so, hätte ich meinen Partner nicht, dass er dann halt abends aufpassen kann, wo ich dann arbeiten kann, würde das gar nicht funktionieren. Als am Anfang, das Gute ist ja, man wird ja nicht gleich reingeworfen, sondern die sind ja Babys und schlafen ja noch so viel und dann kann man so viel noch nebenbei machen.
Mhm. Man täuscht sich das dann, man denkt so, ach, ist doch gar nicht so kompliziert.
Doch.
Ja, und dann werden sie größer und dann denkt man so, oh.
Genau. Mhm. Wenn sie größer werden, da wird es dann etwas anders. Auch wenn man dann halt nicht vor Ort gleich Oma und Opa hat, ist es ja auch nicht ganz so einfach, wo man mal sagen kann, oh, ich habe gerade wirklich was Wichtiges zu tun. Kannst du mal eben kurz eine Stunde aufpassen? Das ist halt leider nicht gegeben. Deswegen, ich und mein Partner, wir versuchen dann auch, wenn die Kleine mal krank ist oder sonstiges, ja, uns abzuwechseln. Dass jeder arbeiten kann, einen halben Tag, sonst funktioniert das nicht. Und am Anfang war es schwierig, aber die ersten Monate hat man ja zum Glück als Mutter noch die guten Hormone, wo man wirklich noch Power hat.
Und so Zen danach ist auch, finde ich. So, man denkt irgendwie so, alles, ach, ist doch alles nicht so schlimm, Leute.
Genau.
Ja.
Schlafentzug ist auch okay, ist alles gut. 4 Stunden Schlaf, ich kann noch arbeiten.
Ja.
Herrlich.
Ja.
Das geht alles noch. Mhm. Und ich habe aber, dazu muss ich sagen, ich konnte halt nicht so lange immer weg sein, weil ich halt auch 13 Monate gestillt habe. Das ist ja dann, deswegen war es gut, dass ich alles zu Hause hatte. Das war wirklich, dann konnte ich auch mal wirklich zu Hause, wenn da jemand, mein Partner aufgepasst hat, hier Nadine, sie hat wieder Hunger, man hat sich das gut eingeteilt. Also die Kleine, muss ich sagen, hat auch gut, war jetzt kein Heulkind oder sonstiges, sie hat gut mitgemacht. Dann geht das, ist so langsam reingewachsen, aber ich stand schon ganz oft vor der Frage, warum machst du das? Aber ich habe dann gesagt, also es hat jeder hat mal eine Phase, wo er denkt, es ist egal, ob es jetzt mit dem Kind ist, ob man selber erschöpft ist oder ob es beruflich ist, es ist irgendwann halt einfach so. Dann ist man auf und dann muss man wirklich Kraft tanken und dann muss man auch wirklich sagen, wenn es mal einen selber nicht machen kann, dann vielleicht hoffentlich der Partner, jetzt musst du mal kurz zur Ruhe kommen. Eben einmal Reset-Knopf drücken und zu dir kommen. Und wenn man das dann hat, dann weiß man auch wieder mit klarem Verstand, sage ich immer, es lohnt sich und ich weiß, wofür ich das mache und ich beiß mich da jetzt durch, auch wenn es mal eine schwierige Phase ist, es kommt auch eine gute und das hat sich wirklich gelohnt. Also eine Selbstständigkeit, viele sagen, ja, man sieht das ja überall, von 0 auf 10.000 Euro Umsatz, wo ich immer denke, ja, darauf falle ich nicht rein. Das ist alles Arbeit und das, wenn man das mit Liebe macht und nicht gleich aufgibt, ist halt meins, dann lohnt sich das. Und wenn man ehrlich ist.
Ja, das ist ehrlich.
Ja, ehrlich. Also wirklich vor der Kamera, finde ich, sollte man authentisch ehrlich sein und nicht drumherum irgendwie reden. Ich könnte ja auch sagen, ich bekomme die Taschen wie jetzt andere Großhändler von Privatkunden, was gar nicht so ist. Machen ja auch viele. Die kaufen das dann von Secondhand-Großhändlern auch ab. Aber das wird dann halt nicht gesagt, weil halt das Image darunter leiden könnte.
Mhm. Ja, Transparenz ist, glaube ich, wahrscheinlich dann der bessere Weg, weil du dich natürlich dann weniger angreifbar machst.
Ja, und ich möchte es auch nicht. Ich möchte auch ehrlich sein und ich möchte nicht drumherum und weiß ich nicht. Also es ist ja auch nichts Schlimmes. Ich meine, wie viele Leute schmeißen irgendwas einfach weg? Und ich ist ja nicht so, dass ich das dann, ich kaufe das ja auch ab. Und es ist doch viel zu schade, dass das jetzt irgendwo zerstückelt wird, obwohl das Taschen sind, die in Ordnung sind oder irgendwo verschifft werden, wo man nicht weiß, wohin. Und es ist doch viel schöner, dass man sowas retten kann, wieder aufbereiten kann und dann auch weiter veräußern kann. Und jemand hat da eine Freude dran.
Mhm. Ja, absolut.
Also der Nachhaltigkeitsgedanke ist halt super wichtig.
Ja, das zeigst du ja auch auf Instagram. Also ich sehe dich immer auf Instagram. Ich habe TikTok mittlerweile wieder vom Handy geschmissen. Das ist so ein Rabbit Hole für mich. Ist ganz gefährlich.
Ja. Oh, aber, ist wirklich so.
Aber Instagram, da sehe ich ja immer bei dir auch mal rein und so. Und da zeigst du ja auch oft, wie du die Taschen ja aufbereitest. Das ist ja auch sehr interessant. Und das ist ja neben diesem reinen, ich verkaufe die Taschen, auch so ein bisschen einfach Info für Leute, die vielleicht auch sagen, ich habe hier eine Tasche. Die ist irgendwie, eigentlich müsste ich die mal ein bisschen einfach nochmal mir ein bisschen Mühe geben, dann sieht die eigentlich wieder schicki aus. Also das ist ja auch ein schöner Ansatz zu sagen, neben dem, du kannst bei mir was kaufen, kannst du ja auch einfach mal schauen, was kannst du deiner eigenen Tasche vielleicht Gutes tun.
Genau.
So mache ich das.
Und das finde ich auch, ja genau, und das finde ich ja auch immer ganz wichtig und das mache ich halt auch. Ich gebe halt Tipps. So viele machen das schon, mittlerweile auf Insta halt Bilder von ihrer Tasche oder Portemonnaie schicken und sagen, hey Nadine, ganz im Ernst, sie sieht gar nicht mehr so schön aus, was kann ich denn machen? Dann gebe ich denen auch Tipps, separat auch, wenn ich die Bilder erhalte. Ich bereite auch von Kundentaschen natürlich auf, wenn die dann sagen, oh Nadine, ich traue mich das nicht zu, kann ich dir das zuschicken? Habe ich auch schon ganz oft gemacht, das ist auch nicht das Problem, aber ich liebe es halt auch, Leute zu helfen, ihre Tasche wieder aufzubereiten, weil das kann man natürlich auch selber machen. Und mit gewissen Tipps von Produkten, da kriege ich auch nie irgendwie was von. Das sind nur die Produkte, die ich gerade selber benutze. Und ich benutze, wenn ich bei Amazon bin, dann bestelle ich halt ganz viel oder woanders. Also ich weiß nicht, ob man das da gerade sagen darf. Aber
Werbung.
Ich teste halt sehr viel. Mhm. Sehr viele Mittel. Und wo ich dann auch sagen kann, ich stehe da gerade auch hinter und ihr könnt das Produkt benutzen oder halt, ich kann es ja natürlich auch machen, aber ihr könnt es auch machen und dazu gebe ich gerne Tipps.
Genau, und das ist wieder spannend bei dir, weil wenn man das jetzt so markentechnisch mal analysiert, nicht, du baust darüber halt Vertrauen auf. Man sieht, wie du arbeitest, du sagst ehrlich, woher kriegst du das Ganze, wie arbeitest du mit den Taschen und so. Das baut halt sehr krasses Vertrauen auf und man hat halt einfach das Gefühl, man kann nachverfolgen, wie das sozusagen bei dir läuft. Und das ist natürlich dann für Kunden immer gut, wenn sie einfach das Gefühl haben, sie haben Vertrauen zu der Marke und können dann wiederum zum Kunden werden. Also das ist echt spannend. Bei dir kann man das wirklich sehr gut machen an dem Beispiel, dass man sieht, wie so eine Marke funktionieren kann, so Vertrauensaufbau und dann letztendlich darüber natürlich Kunden gewinnen. Also super spannend. Ich würde gerne nochmal zurückgehen zu dir und deinem Partner, weil du das gesagt hast, ja, ihr teilt euch da auf. Wie war das denn bei euch? Weil wir hören das hier öfter im Podcast, dass manche sagen, ja, das hat super viele Gespräche erstmal erfordert. Wir mussten uns erstmal hinsetzen. Ich musste mir den Raum schaffen. Wie seid ihr da rangegangen? Habt ihr da für euch, ja, habt ihr das relativ klar gehabt oder gab es auch da bei euch Gespräche, so diese Gleichberechtigung reinzubringen?
Das ist immer so ein gutes Thema. Das ist wirklich. Ja, man muss sich da auch als Paar zusammenfinden und drüber reden, weil es ist ja auch nicht einfach. Also es ist ja so, heutzutage ist die Mutter ja mehr bei dem Kind als der Mann. Der Mann ist ja sehr viel arbeiten, von morgens bis abends. Und bei uns ist es halt nicht so, weil ich habe gesagt, ich bin ja selbstständig. Und dann geht das halt auch nicht immer, dass wenn die Kleine krank ist oder so. Also wir müssen das schon teilen. Also das war schon ein Prozess, den wir da durchgehen mussten, weil der das nicht so ganz einfach war. Gerade von seinem Arbeitgeber dann nicht. Aber jetzt sind wir so auf einem guten Weg, wo wir dann sagen, alles klar, entweder hat die Kleine Urlaub, dann machen wir halt alle zusammen Urlaub oder wir teilen uns das, wenn sie krank ist. Dann schaue ich immer, wie schlimm ist es? Muss sie bei mir bleiben? Das ist ja halt so. Bei mir ist Mama halt Mama. Dann gehe ich aber abends arbeiten, wenn sie schläft. Ansonsten teilen wir uns die Tage auf, dass ich mal einen halben Tag dann vormittags weg bin oder mein Partner dann. Aber es ist mit der Gleichberechtigung, ist es wirklich ein schmaler Grat. Wir versuchen das wirklich, dass wir auf eine Linie sind, weil mein Partner da voll und ganz hinter mir steht, manchmal sogar eher derjenige ist, der mich anpusht, gerade am Anfang. Also hätte ich ihn nicht, wäre ich, glaube ich, nicht so in die Selbstständigkeit so schnell gegangen. Ich bin eher doch wohl noch so ein sicherheitsbedürftiger Mensch, der dann sagt, ah, ich habe ja einen Job und das ist ja auch Geld und das ist ja auch gut. Und so selbstständig ist ja doch noch eher, man weiß es nicht. Das ist ja dann so mal so, mal so. Ja. Aber da hat er mich total unterstützt und sonst so mit der Kleinen, das ist wirklich ein Prozess, den man durchleben muss. Und jeder muss so seinen Weg finden. Und wir haben unseren Weg gefunden, dass wir wirklich versuchen, auch Haushalt und alles, da unterstützt er mich dann, weil da schaffe ich natürlich nicht alles. Es ist dann, man muss es wirklich teilen. Man muss dann sagen, okay, das ist jetzt ja dein Part und das ist mein Part. Mhm. Es ist ja mit Kind, Haushalt, Einkaufen, Kochen, es kommt ja auch noch alles dazu. Ja. Also da kann man als Mutter nicht alles machen, das muss man abgeben.
Und wie teilt ihr euch da auf? Also habt ihr da irgendwie feste Sachen? Du bringst den Müll runter, er kocht, keine Ahnung. Oder gibt es Pläne bei euch? Wie macht ihr die? Digital, Papier? Wie seid ihr da unterwegs?
Pläne wären super, aber das schaffen wir nicht. es ist tatsächlich so, dass momentan er den Haushalt eher so das Saubermachen macht. dass er das eher macht, dann abends. Jetzt sind wir gerade so ein bisschen dabei, dass ich freitags lange arbeite, das heißt tatsächlich bis 16, 17 Uhr, dass er die Kleine von der Kita abholt. Die hat dann auch freitags jetzt immer so eine Tanzschule, dass er da mit ihr hingeht. So, das versuchen wir gerade, wenn er keine wichtigen Termine hat, dass wir das so beibehalten, weil dann weiß ich, freitags schaffe ich halt auch mal richtig was. Das ist wichtig, sonst so einkaufen ist besser, wenn ich einkaufen gehe. Mein Mann ist so das Opfer von Markenprodukten.
wegen der Preise meinst du, es ist dann günstiger ja, für und, euch, wenn du wegen, gehst.
Ja, und immer wenn was Neues ist und er geht halt sehr lange einkaufen, dann ist auch mal ja. 2 Stunden weg.
Ja, okay.
Das mache ich dann halt, wenn die Kleine in der Kita ist, manchmal nehme ich sie aber auch einfach mit. Das muss man dann sehen, wie weit ich dann mir Zeit schaffen kann. Einkaufen, ja, ich habe halt, halt Unverträglichkeiten, da koche ich lieber selber. Das ist dann halt, aber er kocht auch wo. Wenn ich sage, du, heute habe ich zum Beispiel Live-Shopping, Dienstag muss ich ja um 6:30 weg, das ist dann halt echt stressig, wenn wir vorher schon so vielleicht ein Spieldate mit der Kleinen hatten, dann kocht er auch. Dann sage ich, okay, ich habe dir da was hingelegt, kannst du das und das kochen? Das macht er auch. Also da ist er wirklich nicht so der Typische, der sagt, oh nein, ich mache das nicht. Der ist auch sehr, sehr offen und wirklich hilfsbereit und wir unterstützen uns gegenseitig und das ist halt wichtig in der Partnerschaft. Es kann auch nicht immer super laufen, keine Frage. Es gibt's auch Hürden,
Herausforderungen, aber, ja.
Oh, ja. Ganz große sogar, aber man muss halt reden. Das ist, und irgendwo da eine Einigung finden, einen Weg finden, also Mama kann nicht alles, Papa kann auch nicht alles und klar ecken wir auch aneinander, dass ich sage, ich mache das und du machst nur das, passiert auch. Aber man, wenn man darüber redet und sagt, könntest du mir dann das abnehmen, dafür kann ich ja eher dann das machen.
Ja,
das Deals klappt machen. Jetzt gerade ganz, ganz gut.
Ja. Und sag mal, wie schwer fällt dir das als Mama einer kleinen Tochter, die ja auch, du willst ja genauso mit ihr die Zeit haben, nicht? Wir wissen alle, die sind ja auch nur einmal klein. Man hat es nur begrenzt so, Zeit und so. Wie viel schwer fällt dir das? Wie hast du dein Mindset da so ausgerichtet, damit du eben als Mama deiner Tochter diese Vereinbarkeit mit diesem Business hinkriegst und das auch für dich sich gut anfühlt?
Puh, am Anfang war es ganz schwer, dann hatte ich wirklich große Probleme damit, aber ich habe auch am Anfang viel Zeit mit ihr verbracht, deswegen konnte ich dann auch nicht ganz so viel in das Business stecken, wie ich wollte, weil ich dachte, die ist halt noch ein Baby, ich stille auch, die Nähe braucht sie und jetzt so mittlerweile ist man, sag ich mal, auch dran gewöhnt, aber wenn ich dann jetzt vormittags arbeite, sage ich mir, okay, es tut mir zwar weh, vor August war sie immer nur bis 1 in der Kita. Jetzt ist es so bis 2:30, dann dachte ich schon so, oh, das ist lange, die wird mir wohl fehlen. Aber jedes Mal, wenn ich sie abgeholt habe, dann wollte sie nicht nach Hause. Die findet das so gut da. Deswegen weiß ich, sie ist so gut aufgehoben. Wäre es anders, hätte ich da ein ganz großes Problem. Ich weiß, sie liebt es da, sie liebt die Erzieherin und die ist total glücklich. Deswegen weiß ich, da ist alles safe. Und ja, dann versuche ich viel morgens zu machen und nachmittags wirklich mit ihr die Zeit zu verbringen, dass wir wirklich was Schönes machen und ganz viel, die ist auch ein Kuschelmaus, ganz viel zusammen, Family-Zeit, wir beide. Wochenende ist auch immer samstags, nehme ich mir komplett frei, da ist eigentlich gar nichts, was ich so irgendwie mache, dass wir dann entweder Mama, Tochter oder Familientag, ja, und das ist wirklich nur diesen Dienstag und donnerstags abends. Ich würde gerne natürlich auch irgendwie mehr live gehen, aber es lässt sich gerade nicht vereinbaren. Ja, also abends ist halt die beste Zeit.
Ja, aber du bist doch schon viel live. Also ich finde das schon krass, unter der Woche mehrmals irgendwie das hinzukriegen, ist ja schon super viel.
Es war auch wirklich eine Findung, aber jetzt habe ich die festen Tage, das ist super für mich, für meine Community und für die Kleine. Die weiß das, dass ich arbeiten bin und die sagt dann immer, tschüss Mama, viel Spaß beim Arbeiten, du schaffst das.
Ja, genial. Aber das ist sicherlich auch ganz gut, dass du eben nicht zu Hause mehr arbeitest, sondern dass es für euch wirklich dann Tür zu, die Mama getrennt. Ist arbeiten und dann ist quasi ein Break für dich, für sie.
Ja.
Da kann man ganz gut wahrscheinlich eine Grenze ziehen. Okay, und neben dem Business und Mama sein und sich um die Familie kümmern und Care-Arbeit und Partnerschaft. Wie kümmerst du dich denn da noch um dich? Wo bleibt denn Zeit für dich?
ganz lange gar nicht wirklich. Also ich habe mich natürlich schon, also ich habe auch Freundinnen, die Kinder haben, mit der treffe ich mich einmal die Woche. Das ist eine Freundin. Da weiß man, okay, da kann man auch nicht ausführlich sprechen. Das ist schon mal schön, dass man dann so ein bisschen rauskommt. Aber selber Zeit für mich ist natürlich schwierig. Also ich glaube, arbeiten ist die Zeit für mich. So wirklich so, da muss man sich um keinen kümmern. Das ist so, man macht sein Lieblingsding eigentlich. Mhm. Jetzt habe ich aber, weil ich schon ganz lange oder schon immer Rückenprobleme habe und von ganz viel Sport auf gar keinen Sport, ist der Körper halt nur am Wehwehchen und dann steht man auf und denkt so, boah, ich habe einen Hexenschuss, wie kann das sein morgens? Mhm. Ja, ich habe jetzt mit Yoga angefangen seit 3 Wochen, bin total zufrieden, mache es aber auch vormittags, weil ich denke, wenn abends gehe ich nicht nochmal weg, weil ist ja noch ein zusätzlicher Termin, wo ich dann nicht bei der Kleinen bin. Deswegen mache ich dann, habe ich mir die Zeit jetzt genommen, Mittwoch, mitten in der Woche ist der beste Tag. Dann weiß man so ungefähr, das ist ein fester Tag, ich muss dahin. Mhm. Da mache ich jetzt immer Yoga. Mhm. Und genau, und dann gehe ich dann etwas entspannter so in den Tag. Das ist so jetzt der feste Tag für mich. Und ja, dann versucht man natürlich mal so einen halben Tag am Wochenende, dass der Partner mal die Kleine hat. So tauschen wir das von Wochenende zu Wochenende, dass er mal ein paar Stunden die Kleine irgendwo hingeht, dass ich dann ein bisschen Ruhe habe, ein bisschen was für mich machen kann. Meine Mutter, die wohnt halt nicht hier, die müssen wir dann immer holen oder sie kommt dann halt, die passt dann so fast alle 14 Tage auf, sodass wir beide als Partner auch mal wieder was machen können. Mhm. Das ist ja natürlich auch wichtig, das lieb auch lange blieb das auf der Strecke.
Ja, das ist halt mit kleinen Kindern wirklich dann eine Aufgabe, das wieder irgendwie zu etablieren.
Ja.
Da muss man dann halt dranbleiben und einfach wieder so seine Routinen dann entwickeln, sobald das Kind halt irgendwie mitspielt oder man halt merkt, okay, jetzt passt das gut wieder für uns alle. Ne?
Genau. Mhm.
Ja, super spannend. Wie immer könnte ich hier noch 300 Fragen stellen. Ich habe auch noch 300 auf der Liste. Ich ende jetzt aber mit 10 Entweder-Oder-Fragen an dich, um dich noch kurz ein bisschen besser kennenzulernen. Es geht um dich persönlich. Du kannst einfach entweder oder eins von beiden antworten. Es gibt kein richtig oder falsch. Guck einfach, was dir spontan in den Sinn kommt. Also, wir starten. Morgens arbeiten oder doch lieber abends arbeiten? Was ist besser für dich?
Morgens.
Sammeltag, also Batchen oder lieber täglich ein bisschen?
Da muss ich echt überlegen. Bei mir ist beides. Gibt nicht, ne? Täglich ein bisschen.
Okay. Live morgens oder lieber live abends?
Ja, es kommt immer, also vom Power her, wo ich fitter bin, morgens, aber wo mehr Leute online sind, abends.
Okay. Und live kurz oder lieber lang?
Lang.
Mhm. 3 gute Listings oder ein perfektes?
Ja, da ich eine Perfektionistin bin, eigentlich das eine sehr gute, aber das schafft man nicht immer. Also die 3 guten.
Okay. Reparieren oder weitergeben?
Reparieren.
Leder oder Stoff?
Leder.
Festpreis oder Rabatt?
Rabatt.
Abholen oder Versand?
Versand.
Tageslicht oder Lampenlicht?
Oh, liebsten Tageslicht.
Mhm. Papierliste oder lieber eine App?
App.
Powernap oder Nachtschicht?
Nachtschicht.
Okay, Nadine, dann hast du es jetzt geschafft. Ich danke dir sehr. Da haben wir doch noch mal ein bisschen was über dich erfahren. Vielen Dank. Und ich finde es super spannend. Ich werde jetzt demnächst auch mal gucken, ob ich bei dir was erstehen kann, weil ich finde es einen super guten Ansatz, Taschen einfach nicht neu zu kaufen. Das ist irgendwie so ein Quatsch. Vor allem, wenn man sieht, wie gut die bei dir aussehen und man denkt so, merkt kein Mensch. Und ich brauche jetzt nicht eine komplett niegelnagelneue Tasche. Ich finde das ein total tolles Konzept. Für alle, die das auch interessiert, ihr findet natürlich alle Links zu Nadine, ihre ganzen Profile auch unten in den Shownotes. Also schaut da mal vorbei, wenn ihr jetzt für Weihnachten noch was Passendes zum Verschenken oder für euch selbst sucht. Und dann wünsche ich dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit deinem super spannenden Business und hoffe, dass es floriert und wächst und du ganz viele Mitarbeiter nächstes Jahr hast.
Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Lisa. Und vielen Dank, dass ich hier in deinem Podcast dabei sein durfte. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Das war wirklich eine sehr, sehr schöne Erfahrung.
Ja, schön, dass du da warst. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war sie also, die neue Episode von Mama macht Business. Wenn sie dir gut gefallen hat, dann teil sie unbedingt auch mit anderen selbstständigen Müttern und Vätern. Und wenn dir der ganze Podcast gut gefällt, dann abonnier ihn unbedingt und lass eine Bewertung da oder schreib eine Rezension. Das war Mama macht Business, eine Produktion von Liebenau Media.